Hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir melden uns hier noch aus Brasilien. Hier in Sao Paulo regnet es leider immer noch weiter, deshalb haben wir uns nach drinnen verzogen. Das ganze Wochenende wurde vom Wetter bestimmt, Schmidti. Das Qualifying musste am Sonntag stattfinden. Es ging früh raus. Hast du sowas schon mal erlebt?
Nee, also so früh noch nicht. Wir haben, glaube ich, um 5 Uhr das Hotel verlassen. Einige aus dem Formel-1-Zirkus sind schon um 4 losgefahren. Viele hatten auch noch ein bisschen Panik mit Stau, aber das ging dann einigermaßen natürlich der frühen Uhrzeit geschuldet. Allerdings muss man sagen, auch schon dann, wir kamen dann so gegen 6 an der Rennstrecke an, waren schon jede Menge Zuschauer, die da angestanden sind, um auf die Tribünen zu kommen.
Ja, und es hat sich gelohnt. Qualifying war schon eine große Show mit 5 Unfällen und dann im Rennen ging es auch drunter und drüber. Am Ende hat wieder Max Verstappen gewonnen. Der erste Sieg nach 10 Rennen, sieglosen Rennen, Riesenshow, richtig dominant. Hast du das vorher erwartet und lag's nur am Regen, lag's nur am Wetter?
Nee, das war natürlich so nicht zu erwarten. Er fuhr ja von Platz 17 los, weil er im Qualifying aus dem Q1 rausgefallen ist. Und dann kamen ja noch die 5 Startplätze dazu für die wegen der Motorstrafe. Aber auf der anderen Seite wusste man natürlich, Verstappen ist im Regen eine ganz besondere Nummer. Das war ein Meisterstück, das muss man sagen. Das war eine dieser Fahrten, an die wird man sich noch lange, lange erinnern, auch wenn er 2016 schon mal was Ähnliches gemacht hat, von Platz 17 auf Rang 3. Aber was er gestern da abgeliefert hat, war unglaublich. Aber eigentlich der Einzige für eine relativ lange Zeit, der echt überholt hat. Ja. Und das Problem war ja auf dieser Rennstrecke, dass durch diesen neuen Asphalt im Regen gab es eigentlich nur eine Spur. Es war eigentlich fast nicht möglich zu überholen. Dann fehlt da natürlich DRS, ja, weil es im Regen nicht erlaubt ist. Und Verstappen hat immer, oder bei den meisten Überholmanövern, das Ende der Zielgeraden gewählt. Und es war wirklich interessant zu sehen. Er hat irgendwie gemerkt, wenn man da innen reinbremst, da gibt's dort, wo die Strecke vor dem Senna ist, nach innen fällt, ja, da gibt's einen Punkt, da kann man bremsen. Man muss allerdings schauen, dass die Vorderräder nicht blockieren. Und er hat immer bei diesen Bremsmanövern vorher die Bremsbalance so verstellt, dass genau das nicht passiert. Und er hat ja natürlich auch ein Auto, wo er sich beim Bremsen gut drauf verlassen kann. Ja. Und da hat er eigentlich alle wichtigen Überholmanöver gemacht und dann auch den Ocon ausgetrickst, was ja auch wieder ein Meisterstück war, weil den ersten Restart, da hat er es mal kurz probiert, hat es aber sein gelassen, war noch zu viel Wasser auf der Bahn und er hat sich gesagt, die Chance kommt vielleicht noch später. Dann gab es wegen dem Seitensunfall eine zweite Safety-Car-Phase, dann nochmal einen Restart und da wusste er ganz genau, was der Ocon macht. Ja. Das hat er vom ersten Mal sich gemerkt. Also Ocon hat ja ewig gewartet, bis er dann das Tempo anzieht und dann hat er dieses Überholmanöver exekutiert. Das war natürlich, da war schon hauptsächlich Verstappen, aber ich würde, vielleicht können wir das dann in der Folge noch besprechen, schon sagen, es war auch die Strategie von Red Bull, ja, und es war das Setup des Autos, was ganz, ganz wichtig war.
Ja, der Red Bull war aber auch schon im Trockenen ja deutlich besser. Das hat man im Sprint gesehen. Da hat Red Bull eine sehr gute Long-Run-Pace gezeigt, was ja in den letzten Rennen nicht so der Fall war. Glaubst du, die können jetzt vielleicht sogar auch noch in der Teamwertung da nochmal ein Wörtchen mitsprechen?
Würde ich jetzt eher nicht sagen, weil trotz der Verbesserung hat Perez ja auch wieder nur einen Punkt geholt. Er ist einen sehr guten Sprint gefahren, muss man sagen. Da stand er wieder mal relativ weit hinten. Im Rennen hat er sich gleich in der ersten Runde einen Dreher geleistet und dann war es natürlich wahnsinnig schwierig, da nach vorne zu kommen. Ich würde mal sagen, der Red Bull hatte sich nicht verändert seit dem letzten Rennen. Es war ein identisches Auto. Sie waren aber vom Setup diesmal wirklich auf dem Punkt. Das ist bei denen relativ selten. Sie hatten ein bisschen mehr Abtrieb als McLaren und Ferrari. Ja. Und dann kam etwas dazu, das hat sicher keiner so eingerechnet oder kalkuliert, dass der neue Asphalt die Reifen sehr stark verschlissen hat. Das heißt, es war nicht das Problem, dass sie thermisch überhitzt hätten, also die normale Degradation, wie die Engländer sagen, ja, sondern es hat so viel Gummi weggerieben und fast alle Reifen, Mario Üsola hat es ja dann am Samstagabend uns erzählt, waren wirklich am Limit mit der Gummischicht. Red Bull kam da noch am besten davon und das hat Ferrari und McLaren so ein bisschen in die Panik getrieben und sie haben dann auf zu viel Abtrieb gesetzt. Ja. Also es war eine Überreaktion. Im Rennen waren beide ja viel zu langsam auf der Geraden, die hatten keine Chance zu überholen. Also mein Norris und Leclerc sind ja wirklich das halbe Rennen hinter irgendwelchen anderen hergefahren, ohne dass es da vorwärts ging. Und ich glaube, da hat Red Bull genau das Richtige gemacht. Sie haben am Anfang ein gutes Basissetup gehabt, haben das auch noch beibehalten. Ein Punkt hat sicher auch die Bodenfreiheit gespielt. Die mussten alle nach dem ersten Training schon, also noch vor der Sprintqualifikation nach oben, weil es viel mehr Bodenwellen gab als vorher. Also die Leute waren richtig sauer, also da asphaltiert man eine Strecke neu und dann sind noch mehr Wellen da als vorher und wie gesagt, mussten alle hoch. Da sind einige Autos mehr davon betroffen als andere, also ganz schlecht ist das für Mercedes und Aston Martin. Ja. Ferrari, McLaren und Red Bull kamen damit besser zurecht, aber Red Bull hat da wahrscheinlich von der Bodenfreiheit her schon den besten Kompromiss gehabt, weil sie eben auch im Regen dann ganz gut dastanden und da brauchte man natürlich ein bisschen Bodenfreiheit. Und der letzte Punkt noch, was das Setup angeht, ist, man brauchte eine gute Fahrwerksabstimmung in dem Sinne, dass die Intermediates schnell auf Temperatur kommen. Und das war zum Beispiel bei Ferrari also das ganz große Problem. Die fuhren ja ewig, bis dann endlich mal die Rundenzeiten kamen. Ja,
also müssen wir aber noch ein bisschen abwarten, ob Red Bull dauerhaft dieses Tempo gehen kann. Ja. Perez hast du schon kurz angesprochen, da hatte Christian Horner ja in Mexiko seinem Ärger relativ deutlich Luft gemacht. Jetzt waren die Töne ein bisschen ruhiger. Gibt es da noch eine Chance, ihn vor der Winterpause rauszuschmeißen?
Ich würde sagen, eine Chance gibt es immer, wenn man jetzt wirklich alle Register zieht. Aber ich glaube, Sie haben gemerkt, es ist vom Vertrag her verdammt schwierig. Sie müssen sich fragen, tun wir uns da noch einen Gefallen? Natürlich könnten Sie jetzt sagen, okay, der Verstappen ist relativ sicher Weltmeister. Jetzt könnten wir uns wieder auf die Team-WM konzentrieren, die ja auch richtig Kohle bringt. Und jetzt da vielleicht diesen Lawson reinsetzen, dann würde man allerdings Toro Rosso ein bisschen schaden, die ja auch noch in einem Duell oder in einem Dreikampf stecken. Aber ob der Lawson jetzt als Ersatz von Perez Red Bull das zurückbringt, ist schon fraglich. Wir haben jetzt noch 3 Rennen, die müssen über 40 Punkte aufholen. Also das wird schon eng.
Ja. McLaren hat gesagt, war vor allem Pech mit der Strategie im Rennen. War das nur Pech oder war das vielleicht ein Fehler, dass man da den Norris nicht so lange draußen gelassen hat auf der Strecke, wie es Red Bull mit Verstappen gemacht hat?
Also das erste Fehler war natürlich, dass Norris den Start gegen Russell verloren hat. Ich glaube, er war schon schneller als Russell, aber kam man wegen dem schlechten Topspeed nicht vorbei. Und man ist dann ein bisschen, ich glaube, schon in Panik geraten, als man gemerkt hat, der Regen wird stärker. Die Intermediates hatten sich natürlich schon abgenutzt und hat dann gesagt, ja, lieber Karte sicher spielen. Der Piastri war ja noch vor dem Norris drin. Ja. Piastri natürlich zum perfekten Zeitpunkt, es war gerade eine VSC-Phase, hat natürlich jeden eingeladen. Da muss man bei Red Bull sagen, ja, die haben halt die Nerven behalten und gesagt, nee, abwarten, weil wenn wir jetzt, Horner hat gesagt, wenn wir jetzt neue Intermediates gegen alte tauschen, das bringt uns bei diesem Regen, der dann vorherrschte, eigentlich nicht viel. Die logische Konsequenz wäre eigentlich gewesen, auf Regenreifen zu gehen, was aber auch wieder ein Risiko gewesen wäre, weil keiner wusste, wie lange dieser etwas stärkere Regen dann angedauert hätte. Und Verstappen hat ja dann auch am Funk gesagt, man muss dieses Rennen eigentlich abbrechen zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, ich glaube, McLaren war dann ein bisschen zu nervös. Man hätte zumindest mal ein Auto draußen halten müssen, um zu schauen, was da abgeht. Vor allem, als man ja auch gesehen hat, was Verstappen macht. Und das hat sicher das Rennen mit entschieden. Denn dadurch, dass Verstappen, Ocon und Gasly draußen blieben, bekamen sie dann durch den Rennabbruch den Boxenstopp geschenkt, waren dann vor Norris und damit war das Rennen schon gelaufen.
Ja, Stella hat ja gesagt, sie wollten auf Nummer sicher gehen, weil sie für die Teamwertung beide Fahrer brauchen im Ziel und deshalb hatten sie halt Angst, dass sie da ein bisschen zu viel Risiko gehen. Wie siehst du generell die Pace von McLaren? Im Trockenen sah es ja noch ganz gut aus. Sprint-Doppelsieg am Samstag geholt. Haben die noch diesen Vorteil im Trockenen?
Ja, also auf eine Runde auf jeden Fall. Ich glaube, der McLaren ist jetzt wieder das beste Auto. Sie haben im Sprint beide Autos in die erste Startreihe gebracht. Sie haben im Qualifying den Norris wieder auf die Pole Position gebracht. Piastri wäre meiner Ansicht nach auch in der ersten Reihe gewesen, wenn er nicht da einen Bock geschossen hätte im Nassen am Ende der Zielgeraden. Also insofern ist es schon das schnellste Auto. Sie haben den Sprint gewonnen, allerdings, wie gesagt, nicht mit der Dominanz, die sie sich vielleicht erwartet hatten aufgrund der Startaufstellung. Hinten raus hat Verstappen aufgeholt und das hat sie eben ein bisschen nervös gemacht. Da hatten sie dann halt auch wieder den Blick Richtung Fahrer-WM, weil sie den Norris schützen wollten. Und im Endeffekt würde ich schon sagen, McLaren hat weiterhin das schnellste Auto. Es gab jetzt eine kleine Unterbrechung, wo Ferrari stark war. Ja. Aber ich glaube, der Schritt mit dem Unterboden, dem Frontflügel, der hat ihnen schon was gebracht.
Ja, wenn wir schon bei Ferrari sind, 2 Siege in Folge gefeiert. In Austin und Mexiko wollten hier den Hattrick landen. Dann ging aber nicht mehr viel zusammen. Woran lag's? Strecke einfach nur doof?
Ja, so war ein bisschen komisch. Eigentlich hört es sich in Mexiko zumindest mal bei Sainz so an. Wir können jetzt jede Strecke gewinnen bis auf Katar. Schloss also auch Interlagos mit ein. Ja. Aber der Leclerc hat ja am Donnerstag schon gesagt, oh, das könnte eine kritische Strecke werden. Also der hatte da schon eine gewisse Vorahnung. Und ich glaube, die vielen Bodenwellen haben sie ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Das Auto war falsch abgestimmt, ganz klar. Der Leclerc, Ferrari, die große Qualität ist ja, das Reifen streicheln und das Reifen schonen. Und der Leclerc fiel aus dem Spitzenquartett als erster raus. Er hatte ja nur Glück, dass der Verstappen wieder mal eine Strafe gekriegt hat und er dann so noch auf das Podium beim Sprint kam. Und wie gesagt, dann hat Ferrari überreagiert, zu viel Abtrieb. Und sie hatten auch wohl beim Fahrwerk einen Fehler gemacht, denn die Intermediates, sie wollten einfach nicht auf Temperatur kommen. Und er war da schon auch in den Restartphasen. Es hat ewig gedauert, bis er dann endlich mal wieder in Schwung kam. Da war die Post aber abgefahren.
Ja, gucken wir mal auf die WM-Wertung, zuerst auf die Fahrerwertung. Verstappen jetzt einen riesigen Schritt gemacht da am Ende. Ist da noch was zu holen von Norris oder ist das ganze Ding jetzt komplett durch?
Ja, ich würde sagen, die Nummer ist durch. Also Verstappen kann ja schon in Las Vegas Weltmeister werden. Norris muss, glaube ich, mindestens 3 Punkte mehr machen als er, um im Spiel zu bleiben. Und dann ist es, wird es ja immer theoretisch. Eigentlich müsste Norris jetzt in Las Vegas 25 Punkte aufholen, damit man da noch von einer realistischen Chance sprechen kann. Und selbst dann würde es schwierig werden. Also ich würde sagen, die Nummer ist gelaufen. Leclerc ist übrigens ganz raus. Das ist gestern ein bisschen untergegangen. Er hat 86 Punkte Rückstand. Das ist genau das, was man maximal noch machen kann. Und da weniger Rennsiege hätte, auch wenn er alles gewinne, ist Leclerc raus, was vielleicht für Ferrari ganz gut ist. Jetzt können sie sich wirklich komplett auf die Teamweltmeisterschaft konzentrieren und McLaren und Red Bull da einen großen Kampf liefern.
Ja, kommen wir direkt drauf. 7 Punkte hat McLaren jetzt gut gemacht über das Wochenende. 36 ist jetzt der Vorsprung, noch 3 Rennen. Komplett offen oder leichter Vorteil McLaren?
Sicher Vorteil McLaren, weil 36 Punkte sind 36 Punkte und wie gesagt, sie haben ein sehr schnelles Auto. Ich rechne allerdings jetzt in Las Vegas wieder stark mit Ferrari, da waren sie letztes Jahr schon sehr gut. Wenn die dort da ein paar Punkte wegschaufeln können, dann wird es sicher noch eng jetzt bei Red Bull. Wie gesagt, es ist ein Ein-Mann-Team. Perez war zwar gut letztes Jahr in Las Vegas, aber er müsste jetzt schon explodieren, dass da Red Bull noch ins Spiel kommt.
Ja, Mercedes nur 4. Kraft, sowohl in der WM als auch jetzt hier wieder in Brasilien. Hamilton war ja sehr kritisch, hat viel geschimpft am Funk. Kann man jetzt schon sagen, dass dieses Austin-Upgrade gefloppt ist?
Nee, glaube ich nicht. Weil Russell war eigentlich ganz gut unterwegs. Da sind wir dann auch in die erste Startreihe gefahren beim Hauptrennen. Das Problem war, ich glaube, Hamilton geht mit der Abstimmung andere und falsche Wege. Man hat es jetzt gesehen, wieder untersteuern in die Kurven rein, übersteuern. Er hatte kein Vertrauen ins Heck. Russell hatte es. Der war um Welten besser da. Er hat, glaube ich, ein bisschen besseres Verständnis für dieses sicher sehr heikle Auto. Übrigens wieder ganz witzig. Freitag, wer ist Erster und Zweiter? Ich glaube, es war Norris, war Schnellster. Russell Zweiter. Also Mercedes hat wieder losgelegt wie die Feuerwehr. Ich habe kurz mit James Allison, dem Technikdirektor, gesprochen. Und der war ganz verzweifelt und sagt, das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, weil am Freitag gibt es keine Punkte. Ja. Und wir schaffen es einfach nicht, diesen Speed, diese Form vom Freitagvormittag mit rüberzunehmen. Im Rennen ist Russell sehr stark gefahren, muss man sagen. Er hat da die Führung gut für 28 Runden behauptet. Gleiche Fehler, könnte man sagen, wie bei McLaren. Allerdings hat uns ein Stratege gestern erzählt, die Reifen waren komplett am Ende. Wir mussten Russell reinholen. Russell war ja nicht begeistert. Er hat gesagt, lass uns draußen bleiben. Das gibt sowieso eine rote Flagge. Ja. Die Strategen haben dann wieder gesagt, nee, das kann kein Mensch garantieren. Du musst rein, weil deine Reifen sind am Ende. Am Ende hätte Russell recht behalten. Ja. Ich glaube, er hätte vielleicht das Auto noch irgendwie da 3-4 Runden über die Strecke gebracht, dann war es eh aus. Also es ist ein bisschen dumm gelaufen, aber trotzdem, ich würde jetzt nicht sagen, das Ding hat gefloppt. Interlagos war sicher nicht das Wochenende, wo man die Qualität eines Autos beurteilen kann. Ja. Dazu waren die Bedingungen zu unterschiedlich und dazu war natürlich das Wetter zu extrem.
Ja, kommen wir direkt aus Mittelfeld zu sprechen. Alpine, Riesenpunkt gemacht, Riesenschritt gemacht, vorbeigezogen an Williams, an Toro Rosso und an Haas. War das nur Glück oder kann man da auch eine Steigerung in der Performance erkennen?
Ja, also Glück würde ich jetzt nicht sagen, da war schon auch Können dabei, aber man muss sich das jetzt mal vor Augen führen. Ja. Die machen in 20 Rennen 14 Punkte und in einem 35, also an einem Wochenende 35 inklusive Sprint. Also da war schon, das waren besondere Verhältnisse. Das Auto ist besser geworden seit dem Austin Upgrade, ganz klar. Wobei es zunächst nur für Gasly besser geworden ist. Auch der Ocon hat auch wieder im Trockenen Riesenprobleme gehabt mit dem. Er kam eigentlich erst so zum Leben, als die Strecke nass wurde. Alpine hat, glaube ich, wie gesagt, mit einem etwas besseren Auto, dass sie jetzt sicher so in die Liga bei normalen Bedingungen mit Haas und Toro Rosso bringt, einige Dinge eben richtig gemacht. Das eine war das Setup. Sie sind sehr viel Abtrieb gefahren. Das hat man an den Topspeeds gesehen im Rennen, was sie aber nicht groß gestört hat, weil sie schon relativ weit vorne lagen. Sie hatten mit der Bodenfreiheit gut kalkuliert, denn es gab ja diese 2 Runden vor dem Safety Car und der roten Flagge, wo sehr, sehr viel Wasser auf der Strecke war. Da ist der Vorsprung von Ocon auf Verstappen von 2,4 in einer Runde auf 7,5 angestiegen, dann auf 8,7. Also war deutlich schneller bei viel Wasser. Das zeigt, dass das Auto relativ hoch gestanden ist. Ja. Und das dritte und vielleicht mit der entscheidende Punkt, ich glaube, die haben mit den Reifendrücken alles richtig gemacht, was die Intermediates angeht. Und da, wie gesagt, da war Ferrari sicher nicht optimal bestückt und auch meiner Ansicht nach McLaren und Mercedes nicht so toll.
Ja, die Fahrer muss man aber auch loben. 2 klasse Leistungen von Ocon absolut. Und Gasly. Ja. Das war schon eine große Show da.
Ja, und wie gesagt, Ocon hat sich ja wirklich fair und rechtschaffen gegen den Verstappen gewehrt. Ja. Eine klasse Leistung. Er ist auch 14 Runden in Führung gelegen. Gasly war nicht weit davon entfernt. Ja. Also es war eine tolle Teamleistung. Und wie gesagt, die sind jetzt von Platz 9 auf Platz 6 gesprungen. Sowas gibt's eigentlich gar nicht.
Ich fand's lustig. lustig, die beiden Erzfeinde nach dem Rennen da vereint und gemeinsam gejubelt. Das waren schon schöne Szenen. Kommen wir kurz auf Toro Rosso zu sprechen. Die waren ja zwischendurch auf den Heavyweights unterwegs, auf den richtigen Regenreifen. Sah auch gut aus, gute Sektorzeiten gefahren. Und dann wurde das Safety Car rausgeschickt. Ich habe mit Alan Permain kurz danach gesprochen, der war da richtig sauer. War das ein Fehler von Toro Rosso, diese Reifen aufzuziehen, oder war es ein Fehler von der Rennleitung, da aus Sicherheitsgründen das Rennen zu neutralisieren?
Ja, ich glaube, sie mussten es neutralisieren, weil nicht wegen des Wassers. Da hätte man sicher fahren können, vor allem mit Regenreifen. Ich glaube, wenn es weitergegangen wäre, hätte Toro Rosso da sicher mit einem Joker gezogen, auch Perez übrigens, der auch auf Regenreifen stand. Aber das Problem war die Sicht, man hat das schon gemerkt. Also man hat eigentlich die letzten zwei Runden da, bevor abgebrochen wurde, gar nichts mehr gesehen. Also es war richtig, richtig schlimm und deswegen musste wahrscheinlich abgebrochen werden. Bei Toro Rosso kam ja das Gleiche dazu wie bei Russell und bei Norris. Es gab ein paar Fahrer, die haben diese VSC-Phase wegen Hülkenberg, wegen dem Dreher von Hülkenberg optimal erwischt. Und die anderen, die dann das auch noch von der VSC-Phase profitieren wollten, die kamen rein, aber kurz bevor die an die Box kamen, war die VSC-Phase wieder aufgehoben. Ja. Und Toro Rosso zählte dazu, die kamen ja noch hinter Russell und Norris rein. Und die haben sich dann wahrscheinlich gesagt, so, jetzt alles auf eine Karte setzen. Wir waren so gut vorher schon, waren ja beide in den Punkten, das lassen wir uns nicht wegnehmen. Es war eigentlich, wenn es nicht abgebrochen wäre, die richtige Strategie. Ja. Aber wie gesagt, die wurden ein bisschen unter Wert geschlagen. Ja, ja, weil von den Startplätzen 3 und 5 hätte eigentlich mehr drin sein müssen bei dem Speed, den sie hatten.
Ja, war also Pech. Bei Toro Rosso, bei Haas war es weniger Pech. Auch viele eigene Fehler, muss man sagen. Ja. Die waren ja letzte Rennen in Austin und in Mexiko noch richtig gut unterwegs, auch mit dem Upgrade. Was lief da alles schief an diesem Wochenende?
Ja, die waren eigentlich die letzten 5 Rennen, eigentlich auf jeder Rennstrecke jetzt gut. Es war wie eine Bank, dass die da in die Punkte fahren. Es ging ja noch im Sprint-Qualifying, da waren sie, einer war, glaube ich, Biermann war in den Top 10, Hülkenberg knapp draußen. Aber dann sind sie im Rennen eigentlich im Sprint schon nicht so besonders aufgefallen, sind auch wegen Fehlern nicht in die Top 10 gekommen. Und es ist wirklich komisch. Immer wenn es Ferrari schlecht geht, geht es auch Haas schlecht, natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Ja. Und auch die haben dann festgestellt, oh, der Reifenverschleiß ist wahnsinnig hoch, mussten dann umbauen, haben, glaube ich, alles falsch gemacht. Beide waren schon im Q1 draußen, im richtigen Qualifying, und im Rennen ging eigentlich auch nicht viel vorwärts. Also das war ein Rennen zum Abhaken. Ich würde aber nicht sagen, dass die schlechter geworden sind. Wenn es jetzt wieder ein normales Rennwochenende gibt, wie ja wahrscheinlich in Las Vegas der Fall sein wird, dann sind die sicher wieder bei der Musik. Ich schätze die drei jetzt ungefähr gleich ein, Alpine, Toro Rosso. Und Haas.
Ja, Hülkenberg wurde disqualifiziert, weil er da auf so einer Kante hängen geblieben ist und die Marshalls eingegriffen haben. Da gibt's keinen.
Nee, das ist eine uralte Regel. Diskussion. Uralte Regel. Fremde Hilfe wird eigentlich mit der Disqualifikation geahndet. Es gab ganz, ganz, ganz früher, wenn zum Beispiel da ein Auto angefasst wurde vom Team außerhalb der außerhalb der Boxengasse. Da wurde man für das ganze Wochenende disqualifiziert. Also da waren die Bandagen noch viel härter.
Ja, dann kommen wir direkt mal auf den Dreikampf zu sprechen. Wie sieht's jetzt aus? Alpine vorbeigezogen, schon erwähnt, 49 Punkte. Haas 46 Punkte, Toro Rosso 44 Punkte. Siehst du da irgendeinen Favoriten für die letzten drei Rennen?
Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, wenn Haas ein bisschen von seinem Vorsprung gehalten hätte, dann vielleicht ja. Aber die müssen sich jetzt mit den anderen beiden auseinandersetzen. Beide Teams sind auch fahrerisch gut bestückt. Also das wird eine ganz enge Kiste. Wie gesagt, das Pech war von Haas ja auch noch, kam noch dazwischen, dass Magnussen krank wurde, der zuletzt in toller Form gefahren ist. Muss aber auch sagen, Berman hat wieder seine Sache gut gemacht, war in beiden Qualifyings vor dem Hülkenberg. Also, aber wie gesagt, das wird eine, glaube ich, ich traue mich jetzt nicht vorherzusagen, wer da gewinnt. Ich würde, wenn man jetzt die letzten 6 Rennen anschaut und sie eine Quersumme bildet, dann vielleicht Haas, weil sie mit Ausnahme Interlagos am konstantesten
waren. Ja, hinter diesem Mittelfeldtrio liegt ja aktuell Aston Martin und Williams, so ein bisschen von der Form meine ich jetzt, nicht in der WM-Tabelle. Schreckliches Wochenende für beide Teams, teures Wochenende. Viele Crashs, ist da auch das Budget Cap langsam ein Thema?
Vielleicht bei Aston Martin eher noch als bei Williams, weil Aston Martin steckt sehr viel Geld in die Entwicklung, die bringen ja da und was Neues. Beim Williams, sind wir mal ehrlich, die hatten ein großes Upgrade da in Zandvoort und ein bisschen was danach in Singapur und Kleinkram in der ersten Saisonhälfte. Ich glaube, die haben noch ein bisschen Luft, wobei es muss da jetzt auch langsam eng werden. Es war der 10. große Crash. Große Crash heißt Schäden über 200.000 Euro. Und das gibt's kein Team, das so schlecht dasteht. Aston Martin folgt damit 5, also über die Saison gesehen. Gestern war für Williams eine absolute Katastrophe. Wenn das in Mexiko passiert wäre, wäre mindestens ein Auto hier nicht gestartet, weil die sind jetzt so knapp an Ersatzteilen. Die können froh sein, dass sie jetzt 3 Wochen Pause bis Las Vegas haben, damit die 2 Autos wieder am Start stehen.
Ja, bei Aston Martin, da ging es ja schon am Start. Kurios los, würde ich fast sogar sagen. Lance Stroll hat sein Auto im Qualifying weggeschmissen, war gerade repariert. Dann kommt die Einführungsrunde und er hängt wieder in der Mauer. Hast du sowas schon mal gesehen?
Nee, eigentlich nicht. Und ich finde das auch also schwach irgendwo. Ich meine, die Mechaniker, da muss man wirklich den Hut ziehen. Die bauen 2 Autos, die eigentlich wirklich schwer beschädigt waren, da innerhalb von 3 Stunden auf. Man muss dazu sagen, Aston Martin hat ein cleveres System für solche Fälle. Da ist schon sehr, sehr viel vorbereitet. Die schrauben dann nur so Kits ans Auto. Das ist schon vorher alles vermessen, sodass die Vermessungsarbeit mal wegfällt. Tolles System, aber trotzdem. Dann kann ich in der Formationsrunde kann ich nicht sagen, ja, hinten haben die Bremsen blockiert, da war irgendwas faul. Meiner Ansicht nach ein dummer Fehler von Stroll. Dann versenkt er das Auto an einem Kiesbett, das war ja auch nicht nötig. Also wirklich, da ging alles schief. Wobei man sagen muss, komischerweise im Trockenen ging gar nichts für die Aston Martin. Die haben ja wieder mit 2 Unterböden hin und her gespielt. Dann war die hohe Bodenfreiheit der Killer. Im Rennen war es gar nicht so schlecht. Ja. Also beide sind ja trotz dieser Unfälle ins Q3 gekommen. Und Alonso war die meiste Zeit in den Punkten. Aber er hatte so viel Bouncing, dieses Auto. Das zeigt eben auch aerodynamische Schwäche. Und er hat ein Bremsproblem später gekriegt. Dann hat er da diesen Fehler eingebaut. Und dann, das war's dann.
Da ging es mehr. Ja, dieser Stroll-Zwischenfall hat dann auch ein bisschen für Chaos gesorgt vor dem Rennen schon. Lando Norris ist in eine 2. Einführungsrunde gefahren. Die Rennleitung wollte aber eigentlich einen Startabbruch, dass die Autos stehen bleiben. Wie kann sowas passieren? Und ist er da mit der Strafe noch glimpflich davon gekommen?
Absolut, weil ich meine, die Regeln sollten eigentlich den Fahrern bekannt sein. Und der Verstappen hat sie selber erkannt. Er hat ja seiner Box gesagt, ich glaube, wir dürfen hier nicht losfahren. Die haben das dann auch bestätigt. Norris hat da einen Fehler gemacht. Das war ja auch klar. Dann, also gut, Norris konnte nicht sehen, was der Stroll veranstaltet, aber ich denke mal, McLaren wird ihn informiert haben, dass der da im Kiesbett steckt, dass eine weitere Formationsrunde nichts bringt. Der muss erstmal geborgen werden. Also war klar, Startabbruch, quasi Neustart mit einer Runde weniger. Und meiner Ansicht nach sind die da alle mit einem blauen Auge davon gekommen. Die beiden Toro Rosso und Russell waren ja auch betroffen.
Ja, kommen wir zu Sauber. Immer noch ganz hinten im Feld. 0 Punkte. Leider diesmal auch nichts dran geändert. Gibt es da wenigstens was Neues in der Fahrerfrage? Hier in Brasilien gab es ja viele Gerüchte.
Ja, also ich glaube, wir werden diese Woche hören, dass Gabriel Bortoleto der 2. Fahrer sein wird. Ich finde das gut. Ja. Sie setzen jetzt auf ein bisschen Risiko. Bortoleto, wie gesagt, auf Anhieb Formel-3-Meister. Auf Anhieb liegt er mal an der Spitze der Formel 2. Es sind ja noch 2 Veranstaltungen. Das haben ganz wenige geschafft. Oscar Piastri ist ja so ein Beispiel. Piastri hat mal ein Jahr leiden lassen bei Alpine als Reservepilot. Er hat aber dann natürlich bei McLaren groß aufgestuhlt. Ja. Jetzt find gut, dass man dem Bortoleto jetzt den Sitz gibt und okay, Bottas hat ein gutes Qualifying gefahren, ganz knapp am Q3 vorbei im Regen, aber die Zeit ist abgelaufen und jetzt schauen wir mal, was der Brasilianer da bringt. Ja. Und er wird auch von McLaren freigegeben, werden die wissen ganz genau, die können in den nächsten 2 Jahren nichts machen, sie haben Piastri und Norris an Bord und ich glaube, ja, ich vor der Entscheidung ziehe ich jetzt mal den Hut.
Ja, vielleicht, du hast gesagt, Piastri hat ein Jahr als Reservefahrer gelitten. Vielleicht leidet Bortoleto nächstes Jahr ein Jahr als Stammfahrer bei Sauber, wenn es da so weitergeht. Kommen wir gerade auf die Technikentwicklung zu sprechen. Jetzt sind 3 Wochen Pause nochmal bis Las Vegas. Kommt da noch was? Kann sich da noch was am Kräfteverhältnis ändern? Generell in der Formel 1?
Ich glaube, vorne kommt vielleicht noch ein bisschen was. Also Red Bull und McLaren weiß man nie. Ich glaube, Ferrari hat die Nummer abgeschossen. Mercedes sowieso auch aus Kostengründen. Die haben zu viel Schrott produziert, die Fahrer. Und hinten raus kommt auf jeden Fall noch was bei Sauber, was ein neuer Unterboden. Da verspricht man sich ja sehr viel. Man muss sagen, es war auf eine Runde jetzt schon ein kleiner Schritt vorwärts. Sie haben ja die Vorderradaufhängung, die Geometrie geändert. Mhm. Aber ich nehme an, die hatten so wenig Erfahrung, dass sie dann im Rennen im Mist gebaut haben. Weil da war jetzt das große Problem eigentlich das Gegenteil dessen, was man vorher hatte. Vorher haben die Reifen immer überhitzt. Jetzt kamen sie überhaupt nicht auf Temperatur, die Intermediates. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Lernbedarf da. Ja. Ansonsten, glaube ich, ist das Wettrüsten jetzt einigermaßen eingeschlafen.
Ja. Las Vegas ist noch 3 Wochen weg, aber zum Ende der Formel Schmidt gibt es natürlich immer die Vorschau, die Sicht auf das nächste Rennen. Was ist das für eine Strecke? Bevorteilt die irgendeinen gerade vorne von den Top-Teams?
Ja, man würde jetzt gefühlsmäßig sagen Ferrari, weil die letztes Jahr schon sehr gut waren, wo ja der Ferrari noch nicht das beste Auto war. Aber wir haben das vor Singapur gesagt, war nicht der Fall, da haben sie Mist gebaut. waren eher die Fahrer schuld als das Auto, würde ich sagen. Ferrari sollte da in der Verlosung sein und ich glaube, McLaren ist jetzt wieder überall schnell seit dem Upgrade. Muss man mit denen rechnen. Was vielleicht gegen Ferrari spricht in Las Vegas, kühle Temperaturen, das mag das Auto nicht, hat man auch gestern im Regen wieder gesehen. Ja. Also würde ich mal sagen, könnte vielleicht ein McLaren-Festival sein.
Ja, also wir freuen uns auf einen spannenden WM-Endspurt. Ich fliege nach Hause, du bleibst noch hier ein bisschen in Brasilien bei deinen Kumpels, bei deinen Rennkumpels. Ja, und dann werden wir uns auf jeden Fall auch noch vor Las Vegas mit einer neuen Folge von Formel Schmidt wieder melden. Also am besten Kanal abonnieren, die Glocke drücken, aktivieren und dann bekommt ihr auch mit, wenn es wieder was Neues gibt. Ja, und dann melden wir uns dann auf jeden Fall auch nach Las Vegas mit der nächsten Folge Schmidt vom Rennen wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Servus.